Und du hattest das vorhin schon so angekündigt. Es geht heute um ein Gleichnis, bei dem wir denken, das ist irgendwie ist es anders. Und Jesus ist irgendwie anders als das, was uns so vertraut ist. Ich lese es mal vor. Das ist Matthäus 25. Mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Talente, einem anderen 2 Talente, dem dritten 1 Talent, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste der Mann ab. Der Diener mit den 5 Talenten fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Dadurch gewann er noch einmal 5 Talente dazu. Genauso machte es der mit den 2 Talenten. Er gewann noch einmal 2 Talente dazu. Aber der Diener mit dem 1 Talent ging weg, grub ein Loch in die Erde. Dort versteckte er das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr der 3 Diener zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der Diener, der 5 Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, sieh doch, ich habe noch einmal 5 dazu gewonnen. Der Herr sagte zu ihm, gut gemacht, du bist ein treuer und tüchtiger Diener. Du hast dich mit dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Dann kam der Diener, der 2 Talente bekommen hatte. Er sagte, Herr, 2 Talente hast du mir gegeben. Sieh doch, noch einmal 2 habe ich dazu gewonnen. Da sagte der Herr zu ihm, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich mit dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Zum Schluss kam auch der Diener, der 1 Talent bekommen hatte und sagte, Herr, ich wusste, du bist ein harter Mann. Du erntest, wo du nicht gesät hast, du sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Also ging ich dir mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück. Der Herr antwortete, du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld zur Bank bringen können. So hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der 10 Talent hat. Denn wer hat, dem wird noch mehr gegeben. Er bekommt mehr als genug. Doch wer nichts hat, dem wird auch noch das weggenommen, was er hat. Und werft diesen nichtsnutzigen Diener hinaus in die Finsternis. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Ein Gleichnis von Jesus. Und die spannende Frage, ist Gott so? Jesus vergleicht Gott hier offensichtlich mit einem harten, unbarmherzigen Unternehmer, der Aufträge erteilt und Leistungen bewertet. Also Zucker, Brot und Peitsche scheinen so seine Lieblingswerkzeuge zu sein. Noch viel gravierender finde ich die Frage, die dahinter steht, geht es letzten Endes doch um Leistung? Also eigentlich hatten wir doch gedacht, es geht nicht um unsere Leistung, oder? Man hat uns doch eigentlich genau das beigebracht, wir können es gar nicht aus eigener Kraft schaffen. Wir können vor diesem heiligen Gott nicht aus eigener Leistung heraus bestehen. Und darum geht es doch gerade, dass Jesus Mensch wurde, weil wir es nicht schaffen, weil er für uns Mensch wurde, um für uns zu sterben, um für uns diesen Weg zum Vater frei zu machen. Und jetzt erzählt Jesus uns hier ein Gleichnis, in dem wir doch vor Gott mit unserer Leistung glänzen müssen. Manchmal versuchen wir, diese Spannung aus diesem Gleichnis und dem, was wir sonst so lesen, irgendwie unter einen Hut zu bringen. Da werden dann solche Dinge gesagt wie, naja, Jesus hat eigentlich alles für dich getan. aber jetzt musst du auch beweisen, dass du es verdient hast. Oder dass man sagt, ja, das, was Jesus für dich getan hat, das ist so, dein Schuldenkonto wurde einmal auf Null gesetzt und jetzt darfst du es nicht noch einmal vermasseln. Entschuldigt die Formulierung, aber die gehört hierher. Sowas ist Blödsinn. Das stimmt nicht. Es geht um etwas anderes. Ganz am Anfang finden wir einen wichtigen Aspekt, dass Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist es wie. Es geht um das Reich Gottes, um Gottes neue Welt. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und deswegen nochmal so ein paar Gedanken dazu. Das Reich Gottes, Jesus hat oft davon gesprochen, von Gottes neuer Welt, vom Himmelreich, vom Königsreich Gottes. Er hat ganz verschiedene Begriffe benutzt, die aber immer alle auf dasselbe hinwiesen. Und er meinte immer dasselbe. Und manchmal denken wir, unser Leben hier auf der Erde, 80, 90 Jahre, 100 Jahre, wenn es richtig gut läuft, und dann sterben wir und dann kommen wir in den Himmel und leben dort in allen Ewigkeiten. Und wir denken an manchen Stellen, ja, so wird es immer so sein. So war es schon immer so und so wird es immer sein. Aber Jesus hat gesagt, nein, so wird es nicht immer sein. Es wird einen Tag geben, da wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Da werden Himmel und Erde in einer besonderen Art und Weise sich ganz neu vereinen und sich versöhnen. Gott wird mitten unter uns wohnen. Und in seinen Gleichnissen, und ich behaupte jetzt mal ganz fröhlich, in nahezu jedem seiner Gleichnisse hat Jesus von diesem Reich Gottes gesprochen. Und er hat ganz schillernde Bilder und Farben dazu benutzt, damit wir verstehen, wie atemberaubend, wie wunderschön das ist, was da einmal auf uns zukommt. Mitten in einer Kultur, in der Hunger, Entbehrung und Dürre ganz selbstverständlich waren, hat er davon gesprochen, dass dieses Reich Gottes wie eine Hochzeitsfeier ist von einem König, wo alle eingeladen sind. Auch die eigentlich nicht dazugehören, aber jeder ist willkommen und es gibt neue Kleider und es gibt schönes Essen. Und den Leuten ist mit Sicherheit damals das Wasser im Mund zusammengelaufen. Und Jesus hat nicht nüchtern davon gesprochen, sondern hat gesagt, Leute, und so wird es einmal sein, in Gottes neuer Welt. Er hat erzählt, dass dieses Reich Gottes wie ein Schatz ist, für den es sich lohnt, alles aufzugeben. Er hat davon gesprochen, das ist so wie bei einer Witwe, die in einer Ritze ihres Hauses eine Münze verloren hat und das ganze Haus umräumt, bis sie es wiederfindet, weil es so wertvoll ist, weil es so schön ist, weil es sich wirklich lohnt, alles dafür aufzugeben. Und darin sah Jesus auch den Grund seiner Sendung. Darum ist er Mensch geworden, damit wir in Gottes neuer Welt leben können. Er wurde nicht Mensch, um uns einen verkehrsgünstigen Weg in den Himmel zu zeigen, sondern er wurde Mensch, damit wir Bürgerinnen und Bürger des Reiches Gottes werden können. Und er machte immer wieder deutlich, dass mit ihm dieses Reich Gottes angebrochen ist. Während Johannes der Täufer noch davon gesprochen hat, siehe, das Reich Gottes ist nahe, hat Jesus davon gesprochen, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist mit mir angebrochen. Noch ganz unsichtbar, noch ganz schemenhaft, noch ganz latent, aber es wird sich immer wieder durchbrechen, immer weiter. So wie Sauerteig einen Teig durchsäuert, bis er ganz durchsäuert ist und alles eingenommen hat. So wird es mit dem Reich Gottes sein. Damit die Menschen um ihn herum verstehen und beglauben, dass er nicht irgendwie nur ein Prophet ist. Und damit sie glauben und verstehen, dass er auch nicht nur irgendein Spinner ist, der irgendwie irgendwelche Fantasiegeschichten erzählt hat, hat er ihnen das Reich Gottes gezeigt. Er hat Blinde geheilt, weil es in Gottes neuer Welt keine Krankheiten mehr geben wird. Er hat 5000 Menschen satt gemacht, weil es in Gottes neuer Welt keinen Hunger mehr geben wird. Er hat Dämonen ausgetrieben, weil es in Gottes neuer Welt für sie keinen Platz mehr gibt. Er ist in den Tod für unsere Sünden gegangen, weil es in Gottes neuer Welt keine Trennung mehr zwischen Gott und uns gibt. Und dann, fast am Ende seines Lebens hier auf der Erde sagte er seinen Leuten etwas ganz Spektakuläres. Er sagte, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und merkt ihr, hier kommen wir bei dem Gleichnis an. Von dem Unternehmer, der weggeht und seinen Leuten das Kapital überlässt. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Macht dort weiter, wo ich jetzt aufhöre. Geht diesen Weg weiter. Als Kirche sollen wir dort weitermachen, wo Jesus angefangen hat. Wir sollen von Gottes neuer Welt, vom Reich Gottes reden. Wir sollen diese Welt Gottes bekannt machen, und zwar zu jeder Gelegenheit, wann immer es möglich ist und immer, wenn es nötig ist, auch mit Worten. Und das ist das, worum es hier Jesus geht. Wenn er davon redet, dass das ein Unternehmer ist, der seinen Mitarbeitern einen Job gibt, dann meint er damit, dass wir als Kirche einen Auftrag haben. Und je nach Jahrhundert und je nach Denomination wurde das sehr unterschiedlich gedeutet, was das denn jetzt konkret bedeutet, was man genau damit anfangen kann. Und es ist spannend, das mal durch die Jahrhunderte hindurch zu gehen. Keine Angst, machen wir nicht, ihr wollt alle wieder nach Hause. Aber zum Beispiel solche Sachen im Mittelalter. Im Mittelalter haben die Menschen große Kathedralen gebaut. Ihr seht sie bis heute noch, ja, und das muss nicht nur der Kölner Dom sein oder Limburger Dom. Ja, wenn ihr euch einfach mal die Elisabethkirche in Marburg anschaut, ich weiß gar nicht, gibt es sowas hier noch direkt in der Nähe, sowas richtig große Kathedralen? Wahrscheinlich tatsächlich Marburg so das Nächste, ne? Wie auch immer, diese großen, beeindruckenden Kirchen, da denken wir immer, meine Güte, wurde da Geld verschwendet? Oder dass wir sagen können, ach, das war doch irgendwie so eine Art von Götzendienst, oder? Nein. Wenn wir mal genau hinschauen, was war tatsächlich die Intention der Menschen damals, dass sie solche großen Kathedralen gebaut haben, dass sie gesagt haben, wir wollen Monumente auf dieser Erde schaffen, um die Größe und die Herrlichkeit Gottes zu demonstrieren, um deutlich zu machen, Gottes Reich ist mitten unter uns angebrochen. Das sollen die Menschen spüren und erleben, wenn sie in die Kirchen gehen, diese Bauten, die so nach oben zeigen. Sollen diese Verbindung zwischen Erde und Himmel symbolisieren und deutlich machen und festmachen. Ja, wir müssen nicht darüber reden, da wurde auch viel Blödsinn mitgemacht und viel Geld wurde tatsächlich verschleudert. Aber das Herz dahinter zu sehen. Ganz anders in der Tradition, in der ich groß geworden bin, in dieser pietistischen Tradition, da ging es darum, es sehr individualisiert zu sehen. Nicht die großen Bauten, sondern die persönliche Frömmigkeit war mit einem Mal gefragt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch so kennt, dieses Heiligungsverständnis, dass man gesagt hat, in immer mehr Bereichen soll Jesus immer mehr der Herr werden. Ja, sein Reich, also jetzt mal mit diesen Worten gesprochen, sein Reich soll immer mehr in mir auch anbrechen. Ja, das ist auch in Ordnung. Und wir müssen auch sagen, und auch das ist an vielen Stellen gelungen und an vielen Stellen auch misslungen. Wo wirklich Druck ausgeübt wird, hast du Jesus auch wirklich schon in jedem deiner Bereiche hineingelassen? Gibst du dir auch wirklich Mühe? Bist du weit genug mit deiner Heiligung? Was auch immer. Aber auch hier die Intention zu sagen, ja, das wünsche ich mir. Gottes Reich soll in mir sichtbar werden. Andere haben es ganz anders gemacht, dass sie gesagt haben, man kann nicht von Gottes Liebe reden. Das geht nicht. Weil Liebe ist kein akademischer Begriff, den man von der Kanzel herunter erklären kann. Gottes Liebe kann man nur anfassbar machen. Und sie sind losgegangen und sie haben Menschen Gutes getan. Sie haben Liebe in Aktion gezeigt. Dass sie gesagt haben, das Reich Gottes, so wie Jesus Wunder getan hat, so wollen wir auch kleine Wunder tun. Bei den Menschen. Wir wollen Menschenleben verändern, positiv prägen. Wir wollen Menschen, die Hunger haben, etwas zu essen geben, damit sie verstehen, das Reich Gottes ist mitten unter ihnen. Und ich denke, das ist alles legitim, egal was man tut. Und es ist vielleicht auch an manchen Stellen fast schon egal, was wir machen. Aber dass wir sagen, mit dem, was wir tun, wollen wir das Reich Gottes sichtbar werden lassen. Und das auf unterschiedliche Weise. Und darum geht es. Und ja, es geht auch darum, zu sagen, wir ziehen los und wir laden Menschen in ein Leben mit Jesus ein. Wir erzählen ihnen, was er für sie getan hat. Auch das ist ganz wichtig und ganz zentral. Und das meint Jesus damit, wenn er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Geht los, verkündigt das Evangelium, ladet die Menschen ein, tauft sie, lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Alles das passiert, das ist das, was hier in diesem Gleichnis beschrieben wird. Der Unternehmer, der seine Leute beauftragt und sagt, macht was mit diesem Kapital. Darum geht es. Aber die Frage ist natürlich, warum eigentlich jetzt so diese Härte? Warum werden wir den Eindruck nicht los? Jesus teilt uns hier mit, Gott ist ein knüppelharter Unternehmer, der von uns Leistung erwartet und sie auch abfragt. Warum lässt Jesus diesen Unternehmer nicht sagen, ihr Lieben, hier habe ich etwas Geld für euch, schaut doch mal, was ihr damit macht. Wenn ihr nichts damit macht, ist das auch in Ordnung. Wenn ihr euch zwischendurch davon ein Eis kauft, ist das völlig in Ordnung. Macht bitte was mit meinem Kapital. Wenn ihr damit Gewinne erzielt, freue ich mich. Wenn es schief geht, ist auch in Ordnung, weil in erster Linie habe ich ja euch lieb. Warum lässt Jesus diesen Unternehmer nicht solche Sätze sagen? Ihr ahnt wahrscheinlich schon die Antwort. Aber ich möchte es nochmal mit einem anderen Beispiel deutlich machen. Stellt euch einmal vor, ihr hättet 10.000 Euro. Vielleicht habt ihr 10.000 Euro, dann stellt euch vor, ihr hättet 20.000 Euro oder was auch immer. Ihr könnt, würdet alles euer Geld, was ihr habt, mal zusammenkratzen. Ja, vielleicht sind es auch nur 15 Euro, völlig egal. Und ihr geht jetzt mit diesem Geld, sagen wir mal 10.000 Euro, geht ihr zur Kreissparkasse. Und dort habt ihr den Kreissparkassenfachverkäufer da vor euch sitzen und sagt, pass auf, ich habe jetzt hier 10.000 Euro. Mach was mit diesem Geld. Das ist alles, was ich habe. Das ist mein Kapital. Mach was mit dem Geld. Und dann sitzt dieser Kreissparkassenfachverkäufer da und sagt, ist schon 14 Uhr, Freitagnachmittag. Also diese Woche wird das nichts mehr. Und ob ich nächste Woche dazu komme, ich weiß nicht. Ich habe so viel zu tun und ich müsste meinen Schreibtisch auch mal wieder aufräumen. Und dann müsste ich wieder so rumtelefonieren und fragen, was kann man alles mit 10.000 Euro machen? Ich weiß nicht so richtig. Aber wissen Sie, was ich Ihnen vorschlage? Ich nehme jetzt diese 10.000 Euro und schließe die hier bei mir im Schreibtisch ein. Und ich schließe die freitags nachmittags auch immer ab, die Schublade. Da passiert nichts mit dem Geld. So, jetzt mal Hand hoch. Wer von euch würde das Geld sofort wieder nehmen und weggehen? Okay, ich hätte jetzt ein bisschen mit einer einstimmigeren Haltung gehalten, aber es ist okay. Aber wisst ihr, genau darum geht es. Genau darum geht es, wenn Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, dann geht es nicht um fromme Freizeitbeschäftigung. Dass er sagt, wenn ihr gerade mal nichts Besseres zu tun habt. Sondern er sagt, Leute, das hier ist mein Herzensanliegen. Das ist jetzt wirklich das, worum es mir geht. Hier brennt mein Herz für die Menschen. Erinnert ihr euch, wie Jesus über die Menschen in Jerusalem auf sie reagiert hat, als er festgestellt hat, sie wollen nicht hören? Ja, sie hatten die Propheten und sie haben nicht zugehört. Sie hatten die Gesetze und sie haben sie nicht befolgt. Gott war ihnen egal, sie ignorieren Gott. Was hat Jesus gemacht? Er hat nicht mit den Schultern gezuckt. Er hat geweint. Er hat über diese Menschen geweint, weil sie nicht hören wollen. Der Sohn Gottes ist schier daran verzweifelt. Und Jesus hat an einer anderen Stelle deutlich gemacht, wisst ihr, ob wir zu Gott gehören oder nicht, das ist Gott nicht egal. Gott ist wie so ein Vater, der am Fenster steht und sehnsüchtig darauf wartet, dass sein Sohn nach Hause kommt. Und wenn der nach Hause kommt, dann rennt er ihm entgegen und er fällt ihm um den Hals. Und es ist ihm völlig egal, ob dieser Sohn stinkt, ob der Geld veruntreut hat, ob der was verbraselt hat. Das ist ihm völlig egal. Er umarmt diesen Kind, diesen Sohn und er ist sofort wieder sein Sohn. Und er lässt feiern, weil sein Sohn zu Hause ist. Solche Geschichten hat Jesus uns erzählt, damit wir verstehen, wie groß seine Sehnsucht ist. Und dieses Gleichnis von diesem Unternehmer geht genauso in diese Richtung. Damit wir diese Leidenschaft Gottes verstehen, dass wir verstehen, es ist ihm nicht egal, ob wir es tun oder nicht. Es ist ihm nicht egal, ob die Menschen um uns herum von Gottes Liebe erfahren oder nicht. Es ist ihm nicht egal, ob deine Nachbarn einmal die Ewigkeit bei ihm verbringen oder nicht. Jesus weint, wenn sie es nicht tun. Jesus weint, wenn sie nicht hören wollen. Darum sagt ihr, geht hin. Bitte macht dort weiter, wo ich aufgehört habe. Sein Feuer soll auf uns übergehen. Und ja, es gibt Unterschiede. Und das ist das Spannende jetzt auch in diesem Gleichnis. Dass er sagt, der eine hat 5 Talente, also dass ihr es richtig hört. Talente ist nicht Begabung, ist was ganz anderes. Also 5 Talente heißt Geld. Ja, Talent war eine Währungseinheit oder Zentner, Silber oder je nach Übersetzung ist dann immer ganz unterschiedlich, was da gewählt wird. Der eine hat 5, der andere hat 2 und der andere kriegt nur 1. Und das ist völlig in Ordnung. Ja, es gibt da den einen, entschuldige den Ausdruck, aber der steht tatsächlich so fest, der ist so die Rampensau. Der liebt es, auf der Bühne zu stehen. Der liebt es, vor 10.000 Menschen zu stehen und würde nicht mal nervös werden. Weil er sagt, und dort stehe ich und dort gehe ich auf und ich liebe es, das zu tun. Es gibt Leute, die haben die Gabe der Evangelisation, die setzen sich im Café neben irgendeinen Menschen und dieses Gespräch endet damit, dass beide miteinander ein Übergabegebet sprechen. Es gibt diese Leute, denen Gott solche Gaben mitgegeben hat. Und dann gibt es die ganz durchschnittlichen, die ganz normalen, die vielleicht nur 2 Talente haben, die nur 1 Talent haben oder was auch immer. Und dann gibt es die Leute, die sagen, was habe ich denn? Und ich muss euch eins sagen, ich bin ja Inspektor des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes und ich habe eine Geldstrafe verhängt. Nehmt es nicht ganz so ernst. Eine Geldstrafe für alle, die sagen, ich kann nur noch beten. Kennt ihr diesen Satz? Ich kann ja nichts mehr machen, ich kann nur noch beten. Ich kann nur noch beten. Ihr Lieben, was ist Gebet? Gebet ist das vertraute Gespräch zwischen uns und dem Schöpfer des Universums und dem König der Könige. Wir können Gottes Herz bewegen. Wir können mit Gott ein 4-Augen-Gespräch führen, wenn ihr so wollt. Und da passt das der Begriff nur noch nicht hin, zu sagen, ich kann beten. Ich kann beten. Dieses Talent haben wir alle. Das können wir. Bis ins hohe Alter, bis in die tiefste Gebrechlichkeit hinein. Ich kann beten. Und das ist das, was wir tun können. Und das ist das, was wir machen können. Und das zu sehen, wir haben diese unterschiedlichen Dinge und wir können sie unterschiedlich einsetzen. Da ist der Geschäftsmann, der morgens dafür betet, dass er an diesem Tag so lebt, dass durch ihn Gottes Liebe sichtbar wird. Da ist die Lehrerin, die betet, dass sie heute entdeckt, wo sie Schülern und vielleicht auch Eltern etwas von der Liebe Gottes vermitteln können. Da ist die Seniorin, die abends in ihrem Seniorenheim sitzt und einfach mal die ganze Etage durchbetet. Wer was macht, das ist in erster Linie zweitrangig. Die Frage ist, was tun wir? Und damit kommen wir zu diesem dritten Knecht, der ja komisch ist. Und wir meinen, also so dieses, Herr, ich wusste, du bist ein harter Knecht, ein harter Unternehmer. Hört das richtig? Das ist das, was dieser Knecht über den Unternehmer aussagt. Es muss gar nicht stimmen. Und mit nur einem Satz entlarvt dieser Unternehmer seine Knechte. Dass er sagt, wenn ich wirklich so wäre, Wenn ich wirklich so ein harter Knecht wäre, dann wärst du zu diesem Kreissparkassen-Fachverkäufer gegangen und hättest ihm mein Geld gegeben und gesagt, mach was daraus. Aber du hast es nicht getan. Du hast nicht Angst vor mir, du bist faul. Und deine Angst ist nur vorgeschoben. Da ist gar keine Angst da, sondern da ist zutiefste Ablehnung. Und du begründest es damit, dass ich irgendwie komisch und schräg bin. Und deswegen tust du nichts. Und das ist, finde ich, eine ganz spannende Frage. Wer ist Jesus eigentlich für mich? Liebe ich Jesus? Oder liebe ich nur das, was er für mich getan hat? Ist mir sein Herzensanliegen wichtig? Oder ist es mir nur wichtig, dass er sich um mich kümmert? Dass er für mich da ist? Wer bist du, Jesus, für mich? Und das ist die Frage, die uns dieser dritte Knecht stellt. Wer bist du für mich? Das kann man nicht mit einem Satz beantworten. Aber vielleicht auch für euch als Impuls, es mit nach Hause zu nehmen und da nochmal drüber nachzudenken. Zwei kurze Gedanken zum Schluss. Manchmal tun wir Dinge, die sich unglaublich anstrengend fühlen und wir tun sie für Jesus. Und niemand sieht es und niemand nimmt es wahr. Wir wollen Menschen in Liebe begegnen und sie nehmen es gar nicht wahr. Wir engagieren uns an irgendeiner Stelle und es bleibt völlig unentdeckt. Ein Wort des Zuspruchs. Es gibt einen, der es sieht. Es gibt einen, der sehr genau weiß, was du tust und wie du dich für Menschen engagierst und sich für ihn aufopferst. Und wenn ich das Gleichnis richtig verstehe, dann wird es an irgendwann einmal sichtbar werden, dass er sagt, ich weiß, was du jahrelang getan hast, wo du dich jahrzehntelang engagiert hast. Ich weiß es. Und ich habe mich darüber gefreut. Sind das nicht wunderschöne Worte, die Gott zu uns sprechen wird? Ich habe es gesehen. Und der zweite Gedanke, oft braucht es sehr, sehr lange, bis wir das, was wir tun, tatsächlich auch erfolgreich ist. Ich habe über 20 Jahre lang als Pastor und Seelsorger gearbeitet. Und ich habe immer wieder erlebt, dass Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, weißt du, ich wäre so froh, wenn Oma noch leben würde. Meine Oma hat 20 Jahre lang für mich gebetet. Und sie hat mir immer wieder erzählt, ich soll mich doch für Jesus entscheiden. Und ich fand das immer ganz furchtbar. Und sie hat immer gebetet, gebetet, gebetet. Und ich wollte nie. Ich wollte nie. Und dann ist sie gestorben. Und Jahre später hat Jesus mich doch eingeholt. Und dass ich heute zu Jesus gehöre, das verdanke ich meiner Oma. Ich freue mich so sehr, dass wir uns im Himmel einmal wiedersehen werden. Und ich ihr dort sagen kann, siehste, deine Gebete wurden erhört. Und das ist jetzt so mein Satz an alle euch, Omas, Opas, die Enkel haben oder wen auch immer. Und ihr betet für eure Kinder, ihr betet dafür und ihr habt vielleicht den Eindruck, diese Gebete sind so unerhört. Ich glaube, ihr irrt euch. Gott hört zu. Gott hört zu, wie ihr für Menschen eintretet. Und ich unterstelle ihm, dass er jedes dieser Gebete erhören wird, auf seine Weise, zu seinem Zeitpunkt, wie auch immer. Da können wir sicher sein. Und deswegen einfach meine Bitte, hört bloß nicht auf zu beten für diese Menschen, für eure Nachbarn oder für wen auch immer. Das sind so eure Pfunde, eure Talente, eure Silberzentner, die ihr habt, dieses Gebet für diese Menschen. Hört nicht auf, es lohnt sich. Das, was Jesus für dich tut, ist niemals vergeblich. Und das, was du für Jesus tust, ist auch niemals vergeblich. Amen.